Ja, ihr Lieben, vielen Dank für alles, was wir bisher gehört haben, auch heute Morgen. Das hat mich zum Teil tief berührt und ihr macht es einem echt nicht leicht, wenn man schon mit Tränen in den Augen zur Kanzel geht, dann weiß man, dass man gesegnet ist. Und ich möchte sagen, Gott ist mit uns. Gott ist unter uns. Und unser Gott ist so ist unser Gott. Für 20 Päckchen wurde gebetet oder sich gewünscht und er hängt eine Null dran und sagt, du kriegst 200. Und das deckt sich mit dem, was Nico zu Beginn sagte. Esst so viel ihr wollt. Und am Ende haben sie gesammelt und sie haben 12 Körbe voll noch übrig, die übrig geblieben sind, zusammengesammelt an Brot und Essen. Und ich muss staunen über unseren Gott. Lohnen sich diese Dienste? Das war so eine Frage. Lohnt sich das, einem kleinen Kind einen Pinguin darzureichen oder eine neue Mütze oder in Bolivien die Kinder aufzunehmen. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Er hat so eine klare Meinung dazu. Unglaublich. Er sagt, was ihr getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Lohnen sich diese Dienste? Ich möchte euch dazu ermutigen, macht weiter in diesen Diensten. Und ich habe eine ganz andere Einleitung geplant, aber Gott lenkt uns anders. Ich möchte aber dennoch sagen, wir sind so dankbar und froh, heute Morgen hier zu sein, auch mit unserer Jugend ein wirkliches Privileg, ja. Vielen Dank für die Einladung, dass wir dieses Wochenende hier gemeinsam verbringen durften, zusammen mit der Jugend. Und wir waren gestern schon so reichlich gesegnet in der Zeit miteinander, in der Gemeinschaft miteinander. Und ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin dankbar für so viele Jugendliche, die da sind und die Gottes Wort hören wollen, denen Gott wichtig ist. Ich bin dankbar dafür. Und ich möchte an dieser Stelle auch herzliche Grüße aus Eppingen euch weitergeben, ja. Speziell hat mein Vater und auch Bruder Alex groß grüßen lassen. Und so seid herzlich gegrüßt und wir dürfen verbunden sein durch Jesus Christus miteinander. Und das ist so ein, ja, so eine Freude. Und wir dürfen auch heute Morgen zu Gott gemeinsam aufschauen und dürfen innerlich stille werden und erleben, wie Gott heute zu uns spricht, wie er uns berühren will, wie er jeden Einzelnen von uns zu sich zieht. Jeder da, wo er ist, er will jeden von uns abholen, jeden ermutigen, jeden motivieren, jeden trösten, jedem Wegweisung geben, je nachdem, was wir brauchen. Und ich möchte heute Morgen ein Wort mit euch teilen, mit der Hilfe Gottes. Und wisst ihr, wie es uns manchmal geht bei der Vorbereitung? Ich muss darüber immer wieder staunen. Und ich kann nicht immer genau sagen, warum Gott es so führt. aber er hat ein Ziel und Zweck damit. Ich wurde von Nico eingeladen zu Beginn des Jahres, ich weiß gar nicht, war es Ende Februar, Anfang März, so um den Dreh, zu kommen. Und wir haben uns dann auf diesen Sonntag verständigt. Und wie es bei uns so ist, wir denken dann gleich weiter. Ja, was könnte man da bringen? Ja. Was könnte man sagen? Welches Wort? Und tatsächlich habe ich über ein Wort nachgedacht, das Gott mir groß gemacht hat. Und ich habe mir schon so ein paar Notizen gemacht, wisst ihr, so stichpunktartig, dass ich den Gedanken nicht vergesse, dass ich alles beisammen habe. Und habe gedacht, das ist ein Wort, was ich dort bringen kann. Und als ich mich jetzt aber letzte Woche an die Vorbereitung machte und das Ganze ausarbeiten wollte, da habe ich irgendwie empfunden, es war mir groß im März, aber jetzt, ein halbes Jahr später, springt der Funke irgendwie nicht über, ja? Und ich ging ins Gebet und ich habe Gottes Wort gelesen hin und her und habe gesagt, Herr, ich will nicht daran festhalten, was ich mir mal gedacht habe. Wenn du ein anderes Wort hast, gebe es mir. Und Gott hat mich auf ein ganz anderes Wort gelenkt. Und zwar auf unser Denken. Auf die Macht der Gedanken. Das soll unser Thema heute Morgen sein, die Macht der Gedanken. Wisst ihr, unser Denken ist einzigartig. Diese Fähigkeit, logisch zu denken, Zusammenhänge zu verstehen, ja, Dinge und Sachen zu interpretieren und einzuordnen, Entdeckungen zu machen, Entwicklungen zu generieren, Fortschritte zu erzielen. Unser Denken macht uns Menschen als Menschen aus. Unser Denken macht uns so besonders, unser Verstand, den Gott uns gegeben hat. Und wenn man das alles betrachtet, dann muss man sagen, unser Denken bestimmt eigentlich unser ganzes Leben. Ja, es steuert unser Leben. Alles, was entsteht, alles, was wir sagen, was wir tun, alle Entscheidungen, die wir treffen, alle unsere Sorgen, alle unsere Freuden, alles entsteht zuerst hier drin, in unserem Kopf, in unserem Denken. Gedanken haben also Macht. Und welche Macht Gedanken haben, das stellen wir dann und wann fest an verschiedenen Dingen, die wir auch selber vielleicht erleben, ja. Und die uns dann so stark bewusst werden. Ich weiß nicht, ob ihr mal schlaflose Nächte hattet. Ja, also ich hatte bis vor kurzem noch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Also gewusst von anderen, ja, aber nicht von mir selbst. Und ich musste es leider erleben, dass es tatsächlich Situationen gibt, wo du müde bist, aber nicht schlafen kannst. Ich konnte es früher kaum glauben, dass es das geben soll. Ja? Wenn ich müde bin, lege ich mich hin und kaum hat mein Kopf den Kissen berührt, bin ich weg und alles ist wunderbar. Und jetzt lag ich da, ich bin müde, aber ich kann nicht schlafen. Und wenn die erste Nacht so vergangen ist, dann kann man damit noch ganz gut umgehen. Eine Nacht kann man kompensieren, ja, mit Kaffee und so. Aber wenn dann die zweite Nacht kommt und du wieder da liegst, dann wird es schwierig. Wenn du am nächsten Morgen zur Arbeit musst, dann wird's spannend. Und du liegst da und du fängst an zu denken. Und du denkst, was ist, wenn ich in der kommenden Nacht wieder nicht einschlafen kann? Du bekommst Angst. Sorge. Und diese Gedanken führen dich genau dazu, dass du nicht einschlafen kannst. Es entsteht, wir nennen das ein Teufelskreis, weil es tatsächlich ein Kreis ist, aus dem du nicht rauskommst. Du hast Angst, dass du nicht einschlafen kannst und genau das passiert und deine Angst wird größer und deine Sorge wird größer, denn die zweite Nacht ohne Schlaf wirkt sich aus, auch auf deinen Körper. Und so merken wir, dass Gedanken wirklich Macht haben, die etwas mit uns tun. Ich musste da an ein biblisches Beispiel denken, als der König Belsazar die schreibende Hand auf der Wand sah. Da lesen wir von ihm Folgendes: Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Gedanken. Gedanken, die erschreckten ihn so sehr, dass er wie gelähmt war. Unsere Gedanken beeinflussen nicht nur unser Leben. Sie bestimmen unser Leben. Und das sagt nicht nur unser logischer Verstand, sondern auch die Bibel. Als ich über dieses Thema nachdachte, habe ich so ein bisschen gesucht, was sagt denn die Bibel so über die Gedanken, direkt oder indirekt? Und ich habe mir eine Versliste erstellt, ja. Und ich hatte so viele Bibelstellen, dass ich gedacht habe, wow, ich könnte mich hinstellen und einfach eine nach der anderen lesen und dann Amen sagen und dann wäre gut. So viele Bibelstellen gibt es, die direkt oder indirekt über unsere Gedanken sprechen. Und wir lesen in Sprüche Kapitel 23, Vers 7, eine besondere Schriftstelle, die aber so richtig zur Geltung kommt in der Schlachterübersetzung. Und weil in der Luther kommt es nicht so deutlich raus, ja, aber da im Zusammenhang spricht die Bibel dort von einem neidischen Menschen und davon, dass er alles berechnet und seinem Nächsten nichts gönnt. Ja? Und die Schlachterübersetzung, die bringt hier eine wichtige Wahrheit ins Licht und die sagt, denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Wie er in seiner Seele denkt. So ist er. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Du bist letztendlich das, was du denkst. Welche Gedanken hast du? Lasst uns diesen ersten Punkt mal beleuchten. Welche Gedanken hast du? Welche Art von Gedanken dominieren in deinem Leben? Gute, positive oder negative? Sind die Gedanken gut oder böse? Sind sie voll mit Dingen dieser Welt oder sind sie voll mit geistlichem Gut? Dominieren die Nachrichten oder die Bibel? Was dominiert in unserem Leben? Welche Gedanken hast du? Wisst ihr, sehr viele Menschen lassen sich tatsächlich von negativen, schlechten oder sogar bösen Gedanken bestimmen. Ihr Leben wird dadurch bestimmt. Und Jesus nennt dafür einen Grund. Wir lesen das in Markus Kapitel 7, Vers 21. Wer möchte, kann mit aufschlagen. Markus Kapitel 7, Vers 21. Einer der Gründe dafür, warum Menschen negative oder böse Gedanken haben, ist dieser. Jesus sagt hier Folgendes: Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Aus dem Herzen, von innen heraus, kommen böse Gedanken. Das heißt, wenn dein Herz nicht gereinigt ist, wenn dein Herz böse ist, dann hast du auch böse Gedanken. Wir sehen das am Beispiel des Volkes Israels im Alten Testament. Wir wissen die Geschichte Israels und wir wissen, wie oft sie Gott verlassen haben. Ja? Wie oft sie von ihm weggelaufen sind. Sie haben sich von ihm weggewandt und sind ihren bösen Gedanken nachgelaufen. Und Gott aber ruft das Volk immer wieder zurück. Er ruft sie zurück zur Umkehr, zur Buße. Er sagt, kommt zurück. Und Jeremia bringt es so schön zum Ausdruck in Jeremia 4, Vers 14. So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bosheit, auf dass dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? In der Einleitung haben wir gelesen vom Propheten Jesaja, wie er prophetisch eigentlich auf die neutestamentliche Gemeinde ausschaut, auf die Zeit, wenn Jesus kommt. Und er ruft alle geistlich Durstigen zu Gott und sagt, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, kommt zurück, kommt zu Gott, nehmt umsonst, esst die Fülle, Milch und Honig, die Fülle, kommt zurück. Und ab Vers 6 kommt der große Aufruf, sich zum Herrn zu wenden und die falschen Gedanken zu korrigieren. Jesaja 55, ab Vers 6, lasst uns das wiederholen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, dann wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wisst ihr, hier spricht Gott eigentlich nicht davon, dass er uns seine Gedanken nicht wissen lassen möchte. Manchmal interpretieren wir dieses Wort so, aber wir sollten uns den Zusammenhang anschauen. Ja? Im Zusammenhang spricht Gott von den Gottlosen, von den Übeltätern und von ihrem Gedanken. Er sagt, der Übeltäter lasse seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Und daraufhin sagte er und erklärt, denn, also darauf bezogen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das heißt, Gott sagt hier, dass die Gedanken der Gottlosen, der Menschen, die von Gott entfernt sind, so weit weg sind von seinen Gedanken wie der Himmel von der Erde. Und er sagt, lasst eure Gedanken und kommt zurück zu mir. Bekehrt euch zum Herrn. Also diejenigen, die von Gott entfernt sind, die verstehen Gottes Gedanken nicht. Die verstehen auch Gottes Wege nicht. Die sind so weit davon entfernt. Sie verstehen nicht, dass Gott ihnen Frieden anbietet. Sie verstehen nicht, dass wenn sie zu Gott kommen, ihr Leben sich von Grund auf zum Guten verändern wird und dass Gott für sie nur Gutes im Plan hat. Das verstehen sie nicht. Das ist so weit weg. Und Gott eröffnet uns seine Gedanken in seinem Wort. Sein Wort sind seine Gedanken. Über uns, mit uns, über ihn. Er will uns seine Gedanken wissen lassen. Und er ruft jeden dazu auf, zu ihm zu kommen und Vergebung zu empfangen, denn dann werden ihm die Augen geöffnet und er beginnt zu verstehen, wie Gott es meint und was Gott meint, wenn er etwas sagt. Und so möchte ich jeden heute Morgen dazu ermutigen, der vielleicht von Gott heute Morgen weit entfernt ist. Kehre um zu ihm. Lasse deine üblen, heillosen, negativen, bösen Gedanken und kehre um zurück zu dem, der mit ausgebreiteten Armen dasteht und auf dich wartet und der dein Heil sucht und dir sein Heil geben will. Die Einladung von Gottes Seite steht und wisst ihr, was dann passiert? Wir haben das nicht zu Ende gelesen, das Kapitel, aber ab Vers 12 heißt es, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Das ist Gottes Plan mit dir. Das sind seine Gedanken über dich. Du sollst mit Freuden erfüllt werden, mit Frieden geleitet werden. Du sollst Gott kennenlernen. Aber wisst ihr, nicht nur Menschen ohne Gott können falsche Gedanken haben, auch Kinder Gottes können negative Gedanken haben. Die Bibel nennt es an verschiedenen Stellen so, dass sie sagt, das ist der fleischliche Sinn. Fleischlich gesinnt sein. Paulus schreibt es sehr oft an verschiedene Gemeinden, ja, auch an Korinth im Speziellen oder an die Römer, ja, dass sie als Kinder Gottes entweder fleischlich oder geistlich gesinnt sein können. Und das hängt davon ab, wo unsere Gedanken sind und womit unsere Gedanken beschäftigt sind. Wenn wir uns konzentrieren auf die Dinge dieser Welt, auf Materielles, ja, konzentrieren auf die Sorgen dieser Welt und das ist so unser Fixpunkt, wo unsere Gedanken immer wieder hingehen, werden wir ganz automatisch fleischlich gesinnt sein, weil wir konzentriert sind auf das Zeitliche und nicht auf das Ewige. Das kann man sehr, sehr leicht und schnell erkennen bei den Menschen, wie sie so, worauf sie sich konzentrieren. Wisst ihr warum? Verrät uns auch Jesus und sagt ganz einfach, wessen das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass unsere Gedanken sehr oft zu Worten werden und unsere Worte, sie verraten uns. Sie entlarven uns. Also wenn du nicht entlarvt werden möchtest, dann schweige lieber, ja? Sag nicht zu viel. Unsere Worte verraten uns, unsere Worte zeigen, was wir denken und womit wir eingenommen sind und wo unser Fokus liegt. Das Wort Gottes ruft uns dazu auf, unsere Gedanken zu kontrollieren, sie nach oben zu richten, den Sinn Christi anzunehmen, das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen zu lassen, darüber nachzudenken. Petrus sagt es so, die Lenden unseres Gemüts zu umgürten, anzuschnallen und wachsam zu sein. Und das alles betrifft unsere Gedanken. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wie kann das gelingen im Alltag? Wie kann das gelingen? Und ich möchte uns zum nächsten Punkt führen, was hier bei mir steht. Und ich habe den Punkt so überschrieben, was ist wertvoll für dich? Was ist wertvoll für dich? Unsere Gedanken werden davon bestimmt, was in unseren Augen wertvoll ist. In unseren Gedanken können wir Dinge, Umstände, Situationen, Menschen oder auch Gott groß oder klein machen. Passiert alles in unseren Gedanken. Wir können die Dinge groß oder klein machen, je nachdem, welchen Wert wir einer Sache oder einem Menschen oder Gott geben, wird das bei uns groß oder klein. Man kann das mit einem Fernglas vergleichen. Ich habe so ein schönes Beispiel mal gelesen. Wenn man richtig herum durch ein Fernglas schaut, ja, dann zieht es eine Sache an und die Sache wird vergrößert. Wenn man das gleiche Fernglas nimmt und man dreht es um und man schaut andersrum rein, dann kann dieses Glas, was vor mir steht, auf einmal ganz klein gemacht werden. Ich nehme es dann vielleicht kaum wahr, weil es scheint mir, es ist am anderen Ende des Saals. Und dein Verstand ist wie so ein Fernglas. Je nachdem, welche Entscheidung du triffst und auf welche Dinge du dich konzentrierst und was für dich von Wert und von Bedeutung ist, kannst du eine Sache heranziehen, quasi heranzoomen, ja, oder eben entfernen von dir. Du kannst Gott heranzoomen oder verkleinern. Und du kannst auch deine Probleme heranzoomen oder verkleinern mit deinen Gedanken. Leider ist es so, dass die meisten von uns es wirklich gelernt haben, meisterlich darin sind, die wirklich kleinen Sachen dieses Lebens groß zu machen. Das, was eigentlich unbedeutend ist, das machen wir groß in unseren Augen. Und wir haben es leider gelernt, Gott und sein Wort schrumpfen zu lassen und nicht so viel Bedeutung dem zu geben. Es ist eine Arbeit des Feindes an uns, ist klar. Und wir sollten das entdecken und uns umstellen. Wir machen nur zu gerne aus einer Mücke einen Elefanten. Ich möchte uns so ein kleines Beispiel dazu erzählen. Zu einem Prediger kam einmal ein aufrichtiger junger Mann, der wirklich Gott dienen wollte. Ganz aufgelöst und den Tränen nahe berichtete er, dass er ein Problem hatte. Und der Prediger war gespannt, ja, was ist passiert. Und dann erzählt dieser junge Mann, dass er am letzten Sonntag im Gottesdienst saß und er hat sich so gefreut, so wie wir heute Morgen. Ja, wir haben uns so gefreut auf den Gottesdienst und er hat sich auch darauf so gefreut, er hat sich so auf die Predigt gefreut, er war so gespannt, was Gott ihm zu sagen hat. Und dann kommt er zum Gottesdienst, setzt sich hin und vor ihm saßen aber zwei Frauen, die sich die ganze Zeit miteinander unterhalten haben und gelacht haben und so weiter und so fort. Und das hat ihn so gestört, dass er von der Predigt kaum was mitbekommen hat. Und jetzt war er so enttäuscht, dass der Feind es geschafft hat, ihm dadurch das Wort Gottes zu rauben und dass er wirklich den Tränen nahe war, ein riesiges Problem. Der Prediger hörte ihm zu und staunte. Gerade eben hat er nämlich ein Telefonat gehabt mit einem seiner altbekannten Freunde, den er angerufen hat, weil seine Frau verstorben ist, mit der er fast 50 Jahre zusammengelebt hat. Und er wollte ihn darin trösten. Aber es passierte anders. Der Freund tröstete ihn. Und sein Freund sagte zu ihm, weißt du was, Gott ist so groß. Gott ist so gut. Und ich liebe meinen Gott so sehr. Der Mann lebte mit seiner Frau, die er liebte, fast ein halbes Jahrhundert, und in dieser wirklich schwierigen Situation hat er es dennoch verstanden, Gott zu loben und zu preisen. Und hier saß dieser junge Mann vor ihm und heulte, weil er eine Predigt verpasst hat. Ich meine, in allen Ehren, dass der junge Mann eine Predigt hören wollte und dass er Verlangen danach hatte, aber warum hat er denn nicht den zwei Frauen einfach gesagt, sie sollen bitte still sein? Oder wenn das nicht funktioniert, warum ist er nicht aufgestanden, hat sich an einen anderen Platz gesetzt? Aber nein, er blieb sitzen und er ließ sich alles rauben und dadurch hat er so ein tiefes Problem gehabt. Ihr Lieben, was ist wertvoll? Wie ordnen wir die Dinge ein? Was ist wertvoll in unseren Augen? Was ist relevant und was ist eigentlich nicht der Rede wert? Müssen wir vielleicht unsere Wertvorstellungen wirklich korrigieren, anpassen, Korrekturen vornehmen? Der Feind betrügt uns, belügt uns nach Strich und Faden und versucht, die Wertvorstellung zu verzehren, unsere Wertmaßstäbe ungerade zu machen. Er macht die kleinen Dinge wertvoll und die großen wertlos. Er fokussiert uns auf die Dinge dieser Welt, auf das Zeitliche. Und er gaukelt uns vor, wie wichtig das alles hier ist. Aber das Ewige, das ist so, na ja, wenn noch irgendwo Zeit übrig bleibt, ja. Und ich möchte zu unserem dritten und letzten Punkt kommen. Korrigiere deine Wertvorstellung. Ihr Lieben, lasst uns Korrekturen vornehmen. Unsere Gedanken haben Macht, sie bestimmen unser Leben. Und deswegen sollten wir uns neu darauf besinnen, was ist wirklich wertvoll? Was spielt wirklich eine Rolle? Und worauf fokussieren wir uns? Worauf schauen wir? Womit beschäftigen wir uns? Wir sollten ehrlich in uns gehen und aufwachen und Korrekturen vornehmen, wo sie nötig sind. Wer ist Gott für dich? Wie ist Gott für dich? Welchen Wert nimmt er ein? Wie groß ist er in deinen Augen? Und wie groß sind demgegenüber deine Aufgaben, Pflichten, Sorgen und Dinge in dieser Welt? Und ich möchte uns einige Beispiele vielleicht zeigen und dass wir einfach darüber nachdenken. Womit kämpfst du aktuell? Wie groß sind die aktuellen Themen in deinem persönlichen Leben? Welchen Platz nehmen sie bei dir ein? Und kannst du vielleicht dadurch nicht schlafen nachts? Vielleicht kommst du in Wallung, wenn du auf dem Weg zur Arbeit in einen Stau gerätst. Oder auf dem Weg zur Gemeinde. Du bist unterwegs und du bist ein wirklich gewissenhafter Mensch und du möchtest pünktlich sein und wir wissen, dass Pünktlichkeit gut ist und dass es wertvoll ist, ohne Frage. Und du kommst in einen Stau und du merkst, du wirst nicht mehr pünktlich. Und dieser Umstand bereitet dir fast schon Stress, weil diese Sache dir sehr wertvoll erscheint in dem Moment. Ein anderes Beispiel. Du hast ein Problem auf der Arbeit und du hast eine bestimmte Aufgabe oder ein Projekt und du merkst, dass du diese Aufgabe nicht erledigen kannst oder nicht rechtzeitig erledigen kannst und du kommst ordentlich ins Schwitzen, weil dein guter Ruf steht in Gefahr und du wirst dich verantworten müssen und du wirst vielleicht vor deine Vorgesetzten treten müssen oder vor den Vorstand oder vors Management oder vor wen auch immer und du wirst dich erklären müssen. Und jetzt hast du wirklich Stress. Nicht wahr? Wie wertvoll sind die Dinge in unseren Augen? Ein Schwenk, ein ganz anderes Beispiel. Du hast einen Sohn oder eine Tochter, die nicht mehr zur Gemeinde kommt. Dein Kind hat beschlossen, eigene Wege zu gehen. Ist gegangen. Das bereitet dir große Sorgen, seelische Schmerzen. Du kommst in richtige Kämpfe. Es ist wertvoll für dich. Noch ein anderer Bereich unseres Lebens. Du kämpfst mit einer unheilbaren Krankheit, die dich nicht loslässt und du weißt nicht weiter. Du betest und du hast für dich beten lassen, aber es scheint nicht besser zu werden. Du siehst noch keine Ergebnisse, du siehst noch keine Erhörung, keine sichtbare Veränderung. Das bereitet dir Sorge und bringt dich in große Schwierigkeiten. Du fängst an zu kämpfen. Innerlich. Wo? Hier drin. In deinen Gedanken. Und je nachdem, in welcher Situation du bist, und je nachdem, wie viele Situationen gleichzeitig gerade auf dich einprallen, führt dich der Feind in eine Sackgasse und sagt, guck mal, wo du angekommen bist. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Es ist hoffnungslos. Auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, mit deiner Krankheit oder mit was auch immer. Es ist hoffnungslos. Es gibt keinen Ausweg. Welchen Wert haben all diese Dinge in unseren Augen, in deinem Leben? Gut, ich denke, es ist uns klar geworden bei den Beispielen, ja, dass die einen Dinge wertvoller sind als andere. Ja? Wenn du jetzt mal denkst an den Stau morgens und vergleichst es mit einer Krankheit, dann ist klar, was wertvoller ist. Und schaut mal, auch hier schon gibt es uns Gelegenheit, sich zu korrigieren. Wenn du das nächste Mal im Stau stehst, dann danke Gott, dass du gerade zur Arbeit fahren darfst, weil du gesund bist. Und ärgere dich nicht darüber, dass du unpünktlich bist, wenn du nichts dazu kannst. Aber ganz gleich, welchen Fall wir haben, wir geben diesen Dingen einen gewissen Wert. Und bei all dem geben wir auch Gott einen gewissen Wert. Wir bewerten Gott in unseren Gedanken. Wie groß ist Gott in deiner jetzigen Situation? Wie groß ist er? Wenn du auf der Arbeit ein Problem hast, wenn du ein Kind hast, das eigene Wege geht, wenn du krank bist. Wie hältst du dein Fernglas? Richtig rum oder falsch rum? Wie groß ist Gott jetzt? Ich musste dabei an David und Goliath denken. Was für ein Bild für uns, David und Goliath. Da steht der Riese Goliath und verhöhnt das Volk Gottes. Und es stehen Tausende von israelitischen Soldaten. Und alle zittern vor Angst, wenn dieser Riese rauskommt. Und sie sehen sich so klein mit Hut. Und wisst ihr, menschlich gesehen haben sie allen Grund dazu, Ich meine, ich habe mir es jetzt nochmal durchgelesen, die Geschichte, ja. Ihr könnt es zu Hause gerne auch nochmal nachholend machen. Der Mann war fast 3 Meter groß. Ja, ein Riese, ja. Und wir lesen alleine sein Schuppenpanzer, ich habe extra einen Taschenrechner rausgeholt und habe nachgerechnet. Alleine sein Schuppenpanzer, also die Rüstung, die er trug, die wog 57 Kilo. Nur das. Und das hat er getragen mit Leichtigkeit. Ja, er konnte dabei noch kämpfen. Und wir lesen von seinem Speer, es war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speers, nur die Spitze, wog circa 7 Kilo. Und wenn man sich den Mann angeschaut hat, das war eine Wucht. Das war ein kampferprobter Soldat, der bis dahin immer erfolgreich war. Sonst würde er da nicht stehen und nicht jeden herausfordern. Doch dann kommt ein junger Mann, David, relativ unerfahren in der Kriegsführung, kaum Erfahrung darin gehabt bis dahin, ja. Er ist nicht besonders groß, auch nicht besonders breit. Er hat auch keine Kriegsrüstung an. Er kann damit gar nicht so richtig umgehen. Doch als er Goliath hört, da hört's bei David auf. Da hört's bei David auf. Er sagt, wer ist dieser Unbeschnittene, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Versteht ihr, was hier los war? Davids Fernglas saß richtig rum. Er hat es richtig rum gehalten. Er hat Gott gesehen und er hat den Mann gesehen, der Gott verhöhnt. Seine Werte waren richtig. Er sagte, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Wisst ihr, was der Name Zebaoth bedeutet? Ich muss ehrlich sagen, ich musste nachschlagen. Musste nochmal nachschlagen. Es bedeutet Herr der Heerscharen. Und in einem Lexikon habe ich folgende Erklärung gelesen. Der Name Zebaoth zeigt Gottes Rolle als Herr der himmlischen Armeen, Befehlshaber der kosmischen Kräfte, Oberhaupt des göttlichen Rates und Anführer der Armee Israels. Und in diesem Namen kam David. Er wusste, wer hinter ihm steht. Er wusste, was für ein Gott er hat. Und er hatte keine Zweifel, dass er siegen wird. Er sagt zu Goliath, Gott wird euch heute in unsere Hände geben. Er hat keinen Zweifel dran, weil ihm klar ist, wer Gott ist. Und wie Gott ist. Er sah die Herrlichkeit Gottes mit seinen inneren Augen. Und weißt du was? Gott hat sich nicht verändert. Gott ist heute immer noch größer als unser Problem. Er ist größer als unser Problem. Ganz gleich, ob es menschlich gesehen ein kleines oder ein großes Problem ist, Gott ist größer. Er steht erhaben über allem, er siegt in jedem Kampf, er ist herrlich, seiner Macht sind keine Grenzen gesetzt und seiner Liebe auch nicht. Er hilft uns, weil er uns liebt. Er hilft uns, weil er uns lieb hat, weil er alles für uns gegeben hat. Und er ermutigt uns im Psalm und sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Andere Übersetzungen sagen, so werde ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Gott ist größer. Und ich möchte uns dazu ermutigen, im Gebet nicht zu viel über unser Problem zu sprechen. Ich meine, versteht mich richtig. Wenn wir in großer Not sind, haben wir ein besonderes Privileg als Kinder Gottes. Wir dürfen Gott unsere Not klagen. Wir dürfen uns bei ihm ausweinen. Wir dürfen, wie damals Hiskia, oder den Brief vor ihm auslegen und dürfen sagen, hier Herr, das ist mein Problem. Aber wenn das bei dir Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 zu einer Gewohnheit wird und du nur noch heulst, dann brauchst du eine Sinnesveränderung. Lasst uns nicht so viel zu Gott über unser Problem sprechen. Lasst uns zu unserem Problem über Gott sprechen, über unseren Gott. Lasst uns unserem Problem sagen, wir kommen im Namen des Herrn Zebaoth. Und er ist größer. Und weißt du was? Fange an, Gott zu loben und zu preisen. Er sagt, rufe mich an in der Not. Wenn du das getan hast, dann sei dir ganz sicher, Gott wird dich retten. Er wird dir helfen, auf die eine oder andere Weise. Es steht so geschrieben, das sage nicht ich, das sagt Gott selbst. Er gibt seine Verheißung, sein Versprechen dazu und er steht zu seinem Wort. Er wird dir helfen, aber du fange an, schon mal Gott zu preisen, dafür, dass er dir helfen wird. Was ist Glaube? Ein Nichtzweifeln an den Dingen, die man nicht sieht. Du siehst die Veränderung vielleicht noch nicht. Aber du darfst dir sicher sein, dass Gott dir hilft. Das ist Glaube. Und du darfst Gott dafür jetzt schon loben und preisen und ihm danken, weil du weißt, dass er dir helfen wird. Und wisst ihr, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu verherrlichen, wird sich deine Situation verändern. Schon allein in dem Moment. Und zwar erstens, weil dein Blickwinkel sich verändert. Weil du nicht mehr fokussiert bist auf dein Problem, sondern du schaust auf Gott. Du drehst das Fernglas um und schaust richtig drauf. Du zoomst Gott ran. Und er wird groß bei dir, wenn du ihn anfängst zu loben, zu preisen und zu verherrlichen. Und das hilft schon mal dir persönlich, ganz entscheidend. Das ist eigentlich der halbe Sieg. Das ist der halbe Sieg. Und zweitens liebt Gott es, wenn wir ihm Ehre bringen, wenn wir ihn verherrlichen. In Psalm 22, Vers 4 heißt es, er wohnt unter den Lobgesängen seines Volks. An die Thessalonicher sagt Paulus, wir sollen ihm alle Zeit und für alles danken. Der Hebräerbriefschreiber sagt, so lasst uns nun durch Jesus Christus Gott immer das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, wann hat Gott eingegriffen? Als sie anfingen, ihn zu loben und zu danken. Sie haben ihm ihr Problem sicherlich geschildert. Und dann gingen sie dazu über, ihn zu loben und zu danken. Und dann greift Gott ein. Wisst ihr was? Es passiert etwas in der geistlichen Welt. Wenn wir anfangen, Gott zu loben und zu danken. Wisst ihr, was passiert? Der Feind beginnt zu fliehen. Er kann das nicht ertragen. Er kann das Lob der Kinder Gottes nicht ertragen. Er muss fliehen und Gott naht sich zu dir. Das passiert in der geistlichen Welt. Wenn wir anfangen, Gott zu loben und zu danken, dann bewegt sich etwas, dann verändert sich etwas. Ich komme zum Schluss. Wie groß ist Gott in deinen Augen? Wie viel Wert hat er bei dir? Die Macht unserer Gedanken, es ist entscheidend, wie wir denken. Es ist entscheidend für unser Leben, was wir denken. Und auch wenn natürlich nicht unsere Gedanken den Sieg bringen, es ist Gott. Es ist Gott, der dahinter steht. Es ist Gott, der wirkt. Es ist sein Werk, es ist seine Kraft, es ist seine Liebe, es ist sein Vollbringen, es ist sein Heiliger Geist, es ist Gott, es sind nicht wir. Und ihn müssen wir groß machen, nicht wir. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir es lernen, unser Verstandesfernglas richtig rum zu benutzen. Und dass Gott uns hilft, unsere Gedanken auf ihn auszurichten. Gott segne uns darin. Amen.